Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Nikolas. Hallöchen. Hallo.
Hallo Nikolas. Schön, dass du da bist. Und für alle, die noch keine genaue Vorstellung haben, auf was sie sich hier einlassen. Du bist ja jetzt nicht nur für dich unterwegs, was auch ein Thema sein könnte, aber du bist ja wegen deiner Band unterwegs. Und wie heißt die?
Die Band heißt Jupiter Jones. Schon ganz, ganz viele Jahre. Ja.
Haben sich die meisten wohl gedacht, deswegen haben sie den Podcast auch hoffentlich eingeschaltet. Wenn wir jetzt über das neue Album sprechen wollen, weil das ist so unser Mittelpunkt, unser Aufhänger für heute, geht es nicht ganz um so ganz grob so einen Jupiter Jones Abriss zu machen, weil da ist viel passiert. In dem Pressetext, den ich nur mal so kurz überflogen habe, stand irgendwas drin von Jupiter Jones 3.0. Ich würde fast schon sagen, es ist Jupiter Jones 4.0. Warum, kann ich vielleicht gleich erklären. Also ich bin tatsächlich schon relativ früh dabei gewesen. Also in 2004 ist, glaube ich, das erste Mal Raum um Raum rausgekommen.
Genau, so ist es ja, 2004. 2002 gegründet und dann zwei Jahre später das erste
genau,
Album.
Genau, und da war ich tatsächlich mit dem wundervollen Song Kopf hoch und Arsch in den Sattel, der mich so gecatcht hat, allein vom Text und von der Melodie. Ab da habt ihr mich gehabt. Deswegen ist das für mich schon eigentlich das 1.0. Und ihr habt dann einige Jahre Musik gemacht, bis eigentlich der große Durchbruch kam in 2011. Jeder hat euch spätestens ab dann auf dem Schirm gehabt. Also da ist Still rausgekommen mit dem dazugehörigen Album, was auch mit Jupiter Jones hieß, was auch wahnsinnig toll war. Habt ihr sowas erahnt, dass ihr auf sowas zusteuert, oder war das, hat euch das genauso überrascht wie Fans wie mich, die euch schon länger verfolgt haben?
Ach Gott, nee, das hat uns tatsächlich auch überrascht, ja. Also das große Ding für uns war eigentlich, dass wir zu dem Zeitpunkt unser erstes Album mit einem richtigen Plattenvertrag veröffentlicht haben und dann auch noch bei der Sony, also bei einem richtig großen Label. Wir haben vorher immer alles selber gemacht über unser eigenes Label und dann gab es halt die Möglichkeit, da anzudocken. Und das war eigentlich schon spektakulär genug, dass Still dann tatsächlich so steil geht, wie es dann steil ging. Das hatte niemand wirklich auf dem Schirm und ehrlich gesagt auch die ganzen Radiosender und so am Anfang auch gar nicht. Also es hat wahnsinnig lang gedauert, bis das irgendwann mal gefruchtet hat, zumindest in der Zeitrechnung, in dieser Plattenindustrie-Zeitrechnung, die ja eigentlich überhaupt gar nicht viel verzeiht und immer alles ganz schnell haben will. So.
Das heißt, selbst da, als das Ganze draußen war, hat es noch nicht sofort angesprochen. Ich konnte das gar nicht so nachvollziehen, weil der Hype kam dann irgendwann. Ich hatte die Platte schon. Und dann irgendwann habe ich mich mit dem Radio-Dasein und Radio-Airplay damals schon nicht viel beschäftigt hat, bin ich auf einem Konzert gewesen in Bremen, was überraschenderweise rappelvoll gewesen ist im Tower, wo ich schon gedacht habe, okay, was passiert hier? Und plötzlich sangen alle still mit und ich habe gedacht, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich kenne euch so lange und dann bin ich erst dann habe ich mal das Radio angeschaltet, so ungefähr.
Ja. Ich bin auch kein Radiohörer. Also mich hätte es auch überrascht, wenn ich nicht ständig diese Berichte bekommen hätte. Natürlich gibt es dann immer E-Mails, wo drin steht, was gerade abgeht. Aber für mich hat das auch in der Außenwelt stattgefunden. So. Ja.
Dann ist ganz, ganz viel auf euch eingeprasselt. Um es mal kurz und knapp auszudrücken, für dich dann auch sehr, sehr viel persönlich, was zum Ausstieg von dir geführt hat in 2014, den hast du dann auch tatsächlich thematisch in einem wundervollen Buch verarbeitet. Wollen wir jetzt, haben wir keine Zeit drüber zu sprechen, aber hört euch das als Hörbuch an oder lest es so. Ich habe als Hörbuch gehört, weil du es auch selber eingesprochen hast, deswegen komme ich gerade auf Hörbuch. Hast über die Zeit, warum das alles so gekommen ist und vor allem, wie du dich versucht hast, da wieder rauszukämpfen, da war dann quasi diese Phase durch und es gab dann noch eine kurze Zwischenphase, weil die Band weitergemacht hat ohne dich, mit neuen Sänger.
Genau, ja.
Ein Album noch rausgebracht und aus welchen Gründen auch immer, du bist da nicht mehr dabei gewesen, deswegen brauchen wir es auch nicht zu thematisieren, ist das ganze Ding dann, nachdem das Album in 2016 rausgekommen ist, ist die Band offiziell, mehr oder weniger offiziell in 2018 dann aufgelöst worden. So.
Genau, ja.
Dann sind wir wieder da angekommen, wo wir jetzt sind, nämlich du hast dich mit Sascha Aigner, den Gitarristen der Band, irgendwann in 2019, 2020, ich habe es ja nicht ganz genau notiert, aber in dem Zeitraum habt ihr euch irgendwo mal auf ein kleines Gespräch getroffen, was dann ein bisschen länger gedauert hat. Und da kannst du jetzt mit deinen Erzählungen einsteigen. Da sind wir jetzt schon quasi in der Moderne angelangt.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Wir haben über einen gemeinsamen Freund, über unseren ehemaligen erst Booker, dann Mercher, dann Tourmanager, Kasel heißt der gute Mann, haben wir wieder Kontakt zueinander aufgenommen, weil wir beide das Gefühl hatten, dass es eigentlich ganz, ganz dringend weitergehen müsste. So, aber nicht, weil wir irgendwie, also nicht nur aus reiner Langeweile, sondern weil sich halt überhaupt nicht fertig angefühlt hat. Also das Ganze war irgendwie nicht zu Ende erzählt. Und dann haben wir uns in Hamburg in Eimsbüttel in Saschas Küche getroffen und haben über Stunden sehr, sehr gute Gespräche geführt, was eigentlich total merkwürdig war, weil wir vorher 5 Jahre lang gar nicht miteinander gesprochen haben. Und uns also eigentlich
kompletter Kontaktabbruch?
Ja. Okay. Also ich habe auch diese ganze Geschichte um die Jupiter Jones mit dem anderen Sänger auch gar nicht verfolgt, ehrlich gesagt, weil das hat dann doch irgendwo auch wehgetan. Nicht, dass die neuen Sänger haben. Ich fand das toll, dass sie weitergemacht haben, aber das ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht, mit einer Ex-Beziehung, mit der kannst du dich auch weiterhin irgendwie gut vertragen und der das Beste wünschen, du musst aber nicht beim Knutschen zugucken. So, ne? und das wäre, glaube ich, ein ganz ähnliches Gefühl gewesen. Und dann haben wir uns wirklich ausgesprochen und zwar auch nicht nur ein irgendwie rührseliges, sentimentales Gespräch, wie schön früher alles war, sondern auch echt ein Gespräch über das, was wir alles verkehrt gemacht haben. Es war eine ganze Menge, vor allen Dingen in der Trennungszeit. Und dann haben wir beschlossen, dass 2020 unser Jahr wird und mega gut. Und dann kam 2020, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber...
Da war was, das große C-Wort. Ja,
genau, das war niemandes Jahr. Und deswegen haben wir dann unser großes Comeback auf 2021 geschoben. Das war ungefähr genauso räudig, da irgendwie irgendwas an den Start zu bringen. Unsere ersten Shows waren unter strengsten Auflagen, teilweise mit Menschen in Strandkörben und so. Aber wir hatten einfach nicht mehr den Nerv und auch nicht mehr die Zeit, um's noch weiter herauszuzögern. Und jetzt sind wir wieder da, 2 Alben später schon wieder. Ja.
Genau, ihr habt in 2022 Die Sonne ist ein Zwergstern rausgebracht. Das erste Album in geschrumpfter Version, würde ich mal sagen, also in dieser Konstellation. Und ich habe euch da auch direkt Anfang des Jahres irgendwie auf Tour gesehen. Da war auch wieder im Tower und da war es schon wieder voll. Da waren glücklicherweise Anfang 22 zu dem Zeitpunkt die Bedingungen schon wieder ein bisschen besser.
Ja, genau. Sonst wäre eine Tour ja auch gar nicht möglich gewesen. Also, ja.
Ja. Ihr habt ganz viel Zeit miteinander verbracht, schätze ich mal. Nicht nur durch die Tour, sondern habt ihr euch räumlich wieder angenähert? Es ist ja immer relativ schwierig, dann, ja, bei Corona musste man es mit irgendwelchen Files hin und her schicken oder wie auch immer. Aber um wirklich sowas neu wieder auf die Beine zu stellen, ist es ja auch ganz gut, wenn man sich räumlich wieder ein bisschen näher ist. Wie sieht es da aus? Habt ihr euch da auch angenähert oder macht ihr immer noch auf Distanz?
Naja, genau, auf Distanz, aber alles Wichtige machen wir schon zusammen am gleichen Ort so. Also Sascha wohnt in Hamburg, ich wohne in Münster, das ist bei Gott keine Weltreise. Also es sind 2 Stunden mit dem Zug, das kann man echt ganz easy machen. Ich bin sau oft in Hamburg. Ich habe das große Glück, dass ein Freund von mir da Hotelmanager ist und so ein kleines, muckeliges Hotel direkt an der Außenalster betreibt. Und da darf ich für eine ganz schmale Mark schlafen. Und deswegen ist Hamburg echt mittlerweile auch so mein zweites Zuhause. Ich habe im letzten Jahr, als wir das Album geschrieben und aufgenommen haben, wirklich sehr, sehr viel Zeit da verbracht. Und das ist wirklich auch, also das war am Anfang super weird, als wir das Ganze gestartet haben und dann gemerkt haben, ey, egal was wir jetzt machen, wir machen das so einigermaßen einsam, weil wir wirklich Ping-Pong gespielt haben und uns dann Files zugeschickt haben. Ich habe das halbe Album in meinem Wohnzimmer eingesungen, teilweise im Schlafzimmer, im Kleiderschrank, weil es da am besten klang. Und genau, das ist jetzt zum neuen Album, haben wir den Luxus, dass wir uns gegenseitig wieder anspucken können, so doll wie wir wollen, haben wir auch wirklich genutzt und ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht, ja.
Ihr seid dann auch labeltechnisch back to the roots, also weg vom Major. Ihr habt euer eigenes Label, Matilda und Titus Tonträger heißt das. Welcher Gedanke hat euch dazu geführt? Die künstlerische Freiheit? Sagt ihr, ist das ein Fehler, den ihr ausgemacht habt aus der ganzen großen Geschichte, zu wenig selbstbestimmt zu sein?
Nee, also ich glaube, das war kein Fehler. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es, ich meine, das ist ja, ne, es ist erst 15 Jahre her, aber das ist in dem Business gerade, sind das 3 Epochen oder so. Und damals war es die gesunde und die beste Möglichkeit zum Wachstum. So. Und das haben wir deswegen gemacht und das hat ja auch gut funktioniert, ne? Und wir konnten dann auch zum ersten Mal davon leben und das war fantastisch, weil wir eigentlich viel zu viel Zeit und auch viel zu viel Geld in die Band gesteckt haben, um davon nicht leben zu können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also für ein Hobby war das schon ganz schön arg alles. Mittlerweile machen wir es ohne Label. Einmal genau eben aus diesen Gründen der Selbstbestimmtheit und der künstlerischen Freiheit. Und auch tatsächlich, weil mittlerweile einfach die Infrastruktur dafür stimmt. Ne? Also du kannst halt easy ein eigenes Album aufnehmen, veröffentlichen. Du musst aber auch damit leben, dass das natürlich also mit einem viel, viel kleineren Team passiert und vor allen Dingen also das ist gleich so unromantisch, darüber zu sprechen, aber auch mit einer wahnsinnigen Vorkasse. Ne? Also bis der ganze Bums mal fertig ist und an den Menschen gebracht und dann irgendwann wieder nochmal was zurückkommt, bis dahin, also das ist, ich sag's dir, also wir waren zwischendrin wirklich hart an der Grenze zum Verrücktwerden. Jetzt sind wir kurz vorm Ziel und merken, es wird alles wieder besser. Aber, und das ist tatsächlich auch ein Punkt, so ein Label, wenn du nicht der nächste heiße Scheiß bist und der kommt leider dieser Tage alle 20 Minuten über irgendeinen Kanal wieder um die Ecke und dann gibt's schon den nächsten heißen Scheiß und dann sind so ein paar mittelalte Männer mit ihrer Band vielleicht nicht mehr ganz so oben auf der Agenda für die ganzen Plattenlabels. Du bekommst von denen auch nichts mehr. Und warum sollten wir Leuten irgendwie sowohl unsere Entscheidungsfreiheit als auch unsere Kohle in den Rachen werfen, wenn wir es genauso gut selber machen können? Und deswegen sind wir DIY till we die. Wir machen es jetzt wieder selber schon seit 2 Alben. Es ist sau anstrengend, es ist nicht immer schön. Es ist unfassbar teuer, aber es ist auch schon ganz cool zu wissen, ey, egal was jetzt hier passiert, das haben wir entschieden. Und das ist schon ein gutes Ding, ja.
Das heißt, jede Marketingstrategie kommt von euch und da steige ich gleich auch mal ein in die Marketingstrategie zu dem neuen Album. Was heißt, ich trage den Sarg, du trägst was Buntes, was schon ein sehr herausfordernder Satz ist. Ihr habt das ganze Ding Anfang des Jahres, ich weiß es nicht, ich denke mal so im Februar muss das gewesen sein, mit einem Video auf Social Media gestartet, wo nicht so viel zu sehen war, nur ein Name, ein Datum, glaube ich noch. Also man konnte das mit der Beerdigung assoziieren, das war alles relativ klar. Und Nicht-Fans, nicht eingefleischten Fans, hat das erstmal gar nicht so viel gesagt. So, was lösen sie sich jetzt auf oder nicht? Für Fans war es dann relativ schnell klar, weil der Name Jupp aufgetaucht ist. Und Jupp eine Figur ist, die sich schon seit dem ersten Album bei euch durchzieht. Also die einmal ein zweites Mal tauchte eben dann in 2011 eben auch noch auf und da war dann klar, okay, da wird vielleicht Jupp beerdigt, aber nicht Jupiter Jones, keine Ahnung. Auf alle Fälle war für die Fenster schon klar, für alle anderen erstmal ganz krude, was machen die da? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und wolltet ihr absichtlich die Verbindung herstellen oder kam das mit dem Sarg dann dazu?
Naja, genau. Also der Titel, der gibt ja schon einiges an so ein bisschen morbiden Bildern her. Ich trage den Sarg, du trägst was Buntes eben. Am Ende ist das aber eigentlich nur halt eine Metapher, eine Parabel, nenn's wie du willst, darauf, dass wir das machen, was wir schon immer gemacht haben, nämlich teilweise wahnsinnig traurige Themen in wahnsinnig tanzbarer Musik verpacken und umgekehrt. Und irgendwie immer so ein bisschen das Spektrum voll ausleuchten, weil wir aber auch so sind, also auch von den Persönlichkeiten her. Und naja, also ich muss zugeben, das war wenig subtil oder so, was wir da gemacht haben. Das war schon ordentlich aufs Maul, so promomäßig. Es war halt echt eine Todesanzeige. Wir waren aber also einigermaßen sicher, dass das eigentlich jeder schnallen müsste, weil das Todesdatum lag in der Zukunft. Und es gab eben diesen Jupp, der hieß dann Jupp Spiegelmann, weil unser erster Song war dann ein Song über Selbstwahrnehmung und Körper und ein Video mit ganz vielen Spiegeln und so. Und wir wollten einfach ganz viele Hints da reinpacken. Ein paar Leuten ist das ein bisschen sauer aufgestoßen, was ich im Nachhinein auch verstehe und was mir auch leid tut, weil klar, wenn du eine Todesanzeige siehst, dann denkst du erstmal, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Aber ich glaube, wir haben dann alle relativ schnell versöhnt, weil eigentlich was ganz Gutes passiert ist. So.
Und dann definitiv. Und ja. Jupp taucht tatsächlich nicht irgendwie so viel weiter jetzt in den Songs auf, aber ihr habt ihn noch mal erwähnt, sozusagen.
Ja, genau. Der begleitet uns auch weiterhin. Also es wird immer noch Konzerte geben, wo ich ganz, ganz, ganz zum Schluss nochmal die Akustikgitarre auspacke und Jupp singe. Das wird es auch weiterhin geben. So tot ist er nur auch wieder nicht.
Sehr, sehr, sehr schön. Der erste Song, über den ich mit dir sprechen wollte, ist Wo diese Liebe hinfällt, Krater. Also, ja. Ich finde, das ist ein ziemlich zentraler Song vom Album, würde ich sagen. Also vom Thema her. Und außerdem hat er auch den Text, die Textzeile zum Bezug zum Album. Also irgendwann kommt auch die Zeile, ich trage den Sarg, du trägst was Buntes drin, vor. Deswegen dachte ich so, okay, das ist natürlich schon mal ganz cool, den auch als Einstieg zu benutzen. Ist das ein zentraler Song oder ist das einer von vielen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein besonderer Song oder wäre vielleicht sogar ein zentraler Song. Einmal, weil es mein Lieblingsthema ist. Also ich bin der größte Fan von Liebesliedern. Ich finde, Liebeslieder geht immer. Und das ist ein Liebeslied über meine derzeitige Beziehung, die ich auch für die beste Beziehung meines Lebens halte und hoffentlich auch, also wenn ich mir das wünschen darf, für die letzte Beziehung meines Lebens so. Und dann ist die Entstehungsgeschichte tatsächlich auch echt schön. Wir haben das zusammengeschrieben mit Jens Eckhoff, mit Jean-Michel Tourette von Wir sind Helden. Und also wir zwei sind echt gute Freunde mittlerweile. Wir arbeiten ganz viel zusammen. Wir sind beide Dozenten für Popmusik und arbeiten für den Deutschen Musikrat, fürs Popcamp und so und sehen uns echt zweimal im Jahr, immer so eine Woche am Stück und hängen zusammen in irgendwelchen Landesmusikakademien rum und so. Und dabei hat sich eine Freundschaft entwickelt und daraus ist dann irgendwie auch dieser Song entstanden. Sehr, sehr, so als wäre es das Normalste von der Welt, sehr organisch, wie man so sagt. Also wir haben uns hingesetzt, er hat die Musik geschrieben, ich habe irgendwie 20 Minuten für den Text gebraucht und dann war das Ding auch schon fertig und wir haben den Computer ausgemacht und haben uns alle angeguckt und waren echt zufrieden. Und deswegen hat der Song schon, finde ich, einen besonderen Stellenwert und einen besonderen Status auf dem Album, aber tatsächlich auch für mich. Von allen Songs, die wir bisher geschrieben haben, ist der, glaube ich, auf jeden Fall in der Top 10 und da ziemlich weit oben, auf jeden Fall, ja.
Warum der Krater dahinter nicht in Anführungsstrichen, sondern in den Klammern?
Ja, das ist also der Chorus ist, wo diese Liebe hinfällt, soll ein Krater sein. Soll alles brennen, alle rennen, alle stehen bleiben, nichts mehr stehen bleiben, so. Und das ist eben das Ding, also wenn diese Liebe hier, sollte die irgendwann mal vorbeigehen, wenn die hinfällt, wenn die aufs Maul fällt, dann kann von mir aus die Welt enden. Das ist so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber daher Krater, ja.
Steigert aber letztendlich oder unterstreicht nur den Wert der ganzen Geschichte.
Absolut, absolut. Sonst wäre das auch nicht so. Wenn es nicht so wichtig wäre, dann wäre es nicht so.
Den ersten Song, den ihr auf Neudeutsch gedroppt habt, war Champagnerempfang satt.
Ja.
Da gibt es dann gleich für alle, die Jupiter Jones kennen und das letzte Album dann doch, ja, sah ich da nicht, aber nicht ganz so rockig dahergekommen ist im Großen und Ganzen. Da packt er dann schon gleich wieder ein bisschen mehr was drauf. Also ist deutlich rockiger als viele Stücke des Vorgängers und hat eine ziemliche Energie, finde ich. War das auch die Idee dahinter, gleich zu sagen, mit so einem Song als erstes einzusteigen, so nach dem Motto, wir können auch noch anders?
Ja, schon so ein bisschen. Also wir haben uns eher auf dem ganzen Album ein bisschen an alte Tugenden nochmal erinnert, was aber auch am Songwriting lag. Wir haben das ja diesmal eben nicht als Stückwerk wie in den Pandemiejahren gemacht, sondern ganz, ganz viel zusammen, und dabei entsteht schon mal gerne was ein bisschen mehr auf die Tube drückt, so. Und für uns war der Song, also sowohl was den Druck musikalisch angeht, als auch was den Druck textlich angeht, genau richtig. Also da war eine Botschaft drin, und wir wollten nicht seicht starten, das stimmt schon, ja.
Ihr habt für mich, wenn man das jetzt so ein bisschen aufteilt, so ganz viele unterschiedliche Themen und auch dementsprechend musikalisch bedient. Wir haben jetzt gerade, ja, das Liebeslied ist jetzt ein bisschen mal rausgenommen, aber den Champagner-Empfang-Satz, das sehr, sehr rockig daherkommt, wo es auch noch ein, zwei andere Sachen gibt. Ihr habt einmal auch wieder die nachdenklichere Seite rausgekramt, die vielen eurer Fans natürlich auch sehr am Herzen liegt. Also ich nehme da zum Beispiel mal Älter als die Steine. Das ist für mich ein sehr, sehr emotionaler Song. Ist das sowas, was man immer wieder von euch erwarten kann? Wahrscheinlich, ne? Weil es auch ganz viel dieses Nachdenkliche über die Welt, über alles Mögliche.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja eigentlich so, wenn du eine Band fragst, was inspiriert dich so, dann bekommst du immer so eine zurechtgeschneiderte Antwort. Und die kriegst du von uns ehrlich gesagt auch, aber die stimmt. Ne? Also ich schreibe alle Texte, und ich schreibe wahnsinnig gerne Texte. Und ich habe es noch nie geschafft, mich von was anderem inspirieren zu lassen, als von dem, was in meinem Leben abgeht und was irgendwie vor der Haustür abgeht. So, das ist immer die größte und die wichtigste Inspiration. Und dementsprechend, also ich meine, guck dich in der Welt um. Natürlich muss man da ein bisschen dankbar auch, aber auch ein bisschen nachdenklich werden. So. Und deswegen wird das auch immer Bestandteil unserer Songs und unserer Texte sein. Bei Älter als die Steine ist es tatsächlich so, dass der ist besonders nachdenklich, vielleicht, weil der ist für meine Tochter. Die ist mittlerweile 12, und ich halte die für den besten und wichtigsten Menschen der Welt. Auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch, in was für eine Gesellschaft die gerade reinwächst oder aufwächst. Also sie wächst da Gott sei Dank nicht rein, sie wächst irgendwie dagegen und weiß sich schon zu wehren, und ist auch echt mit ihren 12 Jahren schon ein politischer und ein sehr engagierter Mensch. Aber das ist, ey, ich bin 1981 geboren. Als ich 12 war, war 1993. Da war Tschernobyl irgendwie gerade 6 Jahre her, und irgendwie war auch mal Golfkrieg und so. Aber es war, du wirst dich erinnern, es war schon alles echt easy, ne, im Vergleich zu heute. Und darum geht es in dem Lied. Also, dass es halt gar nicht mehr so easy ist, und dass ich ihr wünsche, dass sie es trotzdem hinkriegt und dass ich ihr dabei helfe, das hinzukriegen, wenn sie das möchte.
Du hast gerade schon gesagt, die ganzen Texte kommen von dir. Du hast auch schon darüber erzählt, dass du Songs eben auch mal schnell zusammen, auf die Schnelle zusammen mit anderen Leuten schreibst. Wie ist aber denn so ein Ablauf normalerweise? Also, ich meine, du hast Sascha noch da. Setzt ihr euch dann zusammen und du kommst mit einem Text an? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, eigentlich genau umgekehrt. Manchmal würde ich mir wünschen, dass ich einfach einen Text schreiben könnte und irgendjemand tüdelt dann Musik dazu. Aber Sascha ist so ein Typ, der muss sich wirklich erstmal so ein bisschen in sein Denkerstübchen setzen, und dann auch in der Regel alleine und mit ganz, ganz viel Ausdauer und Geduld. Und dann friemelt der so an seinen Songs rum und bastelt die so zusammen, dass er die für hörbar und für hörenswert hält. Und dann schickt er mir quasi Demos schon. Manchmal sind es nur so Fetzen, mal ist es nur eine Strophe, mal ist es nur ein Chorus, manchmal ist es aber auch wirklich ein kompletter Song von vorne bis hinten. Und dann überlege ich mir anhand der Musik, worüber ich gerne gerade schreiben würde. Also was da wohl so gerade hinpasst. Und ich habe immer so eine Notizen-App auf dem Handy laufen. Da schreibe ich alle Sätze rein, die mich so das Jahr über beschäftigen. Oder wenn Dinge passieren, dann schreibe ich die da rein, damit ich nie vor einem weißen Blatt Papier starte, sondern immer so einen Schuss im Lauf habe wenigstens. Und dann schreibe ich den Text und mache die Gesangsmelodie, und dann ist das ein Lied am Ende im Idealfall. Also so machen wir das eigentlich. Das hat sich auch bewährt. Deswegen können wir auch getrennt voneinander leben, weil wir einfach unseren Kram, weil wir es auch gerne mögen, oft genug so ein bisschen alleine machen. Ich texte auch am liebsten in Ruhe. Ich lege mich am liebsten auf den Teppich, auf den Boden, mit meinem Handy in der Hand und tippe da rein, was mir gerade einfällt, und dann wird das schon.
Ist ganz spannend, so dieses von dir jetzt mal zu hören, diese Arbeitsweise und dieses Auseinanderwohnen, Auseinanderleben. Wenn man euch auf Social Media betrachtet, könnte man manchmal das Gefühl bekommen, ihr wohnt in einer WG. Ist wirklich so. Also ich nehme jetzt zum Beispiel dieses sehr spannende Format, wo ihr, was ihr wahrscheinlich in einem Stück aufgenommen habt, wo ich irgendwelche alten Songs wieder raufschafft auf die Schnelle, die euch irgendwann mal was bedeutet hatten, besonders wichtig war, warum auch immer, finde ich total klasse. Und das kommt dann irgendwie so rüber, naja gut, da haben sie jetzt mal abends zusammengesessen. Aber gut, es ist auch wieder alles Social Media. Ist aber ja tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Da habt ihr ganz, ganz tolle Songs gemacht. Also kann ich nur den ZuhörerInnen empfehlen, schaut da irgendwie mal rein, guckt euch das an. Was ich vermisst habe bei den ganzen Songs, muss ich mal ganz kurz loswerden. Eine meiner Lieblingsbands sind die Counting Crows. Und du hast irgendwann mal für mich das beste Round Here Cover aufgenommen, was es überhaupt gibt, was mir teilweise noch besser gefällt als das Original. Wollte ich dir einfach mal zurückgeben.
Danke dir.
Findet man mit Sicherheit irgendwo auf YouTube. Sucht das mal und schaut euch das mal an. Ist schon ein bisschen älter, macht das Ganze aber nicht unbedingt schlechter, muss ich sagen. Das zum Thema der Musik, die euch da auch zwischendurch mal catcht von anderen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Counting Crows, vor allem das August and Everything After, das begleitet mich, seitdem ich 13, 14 Jahre alt war. Und es gibt kein Jahr, in dem ich das nicht mindestens 10-mal gehört hätte. Also das ist schon eins der wichtigsten Alben aller Zeiten für mich, auf jeden Fall. Ja
da geht es dir so ähnlich wie mir. Ich zähle das zwar jetzt nicht mit, wie oft ich das komplett höre, aber es begleitet mich und musste dann auch irgendwann meine Familie und meine Kinder mit begleiten.
Denen geht's zu Recht.
Genauso. Zu Recht, natürlich ja. Zu Recht. Kommen wir wieder zurück zu eurer Musik, zur neuen Platte. Ein anderer Part, den ihr euch diesmal sogar noch expliziter auf die Fahnen geschrieben habt, ist politisch zu sein. Ihr habt unter anderem einen Song geschrieben, der euch auch ein bisschen musikalisch aus eurer Komfortzone rausholt. Euren Töchtern geht es gut. Da geht es wirklich ans Eingemachte, was das Patriarchat betrifft, also gegen das Patriarchat. Ihr habt damit zwei ganz tollen Künstlerin zusammengearbeitet. Wie seid ihr darauf gekommen? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Das eigentlich auf einem ganz weirden Weg. Also irgendwann haben wir dann gemerkt, dass das natürlich sehr nah an diesem Friedrich Merz, an diesem unsäglichen, fürchterlichen Friedrich Merz Zitat ist. Ne? Fragt doch mal eure Töchter, fragt doch denen mal, wie es ihnen geht und so. Ich hatte, wie ich eben schon erzählt habe, ich habe ja diese Notizen-App, wo immer alles drinsteht. Und da stand drin, euren Töchtern geht's gut. So als so ein bisschen, also ein bisschen provokativer Satz, ne? Also, weil auf der einen Seite sollte allen völlig klar sein, dass es den Töchtern eigentlich nicht so richtig gut gehen kann, weil sie einfach nicht, weil sie einfach nicht dahin gelassen werden, wo sie ihre Möglichkeiten einfach 100% ausleben können mit der 100%igen Wertschätzung, auch weil sie immer benachteiligt sind. Im Patriarchat vor allem, aber das ist ja auch ein weltweites Phänomen, Frauen irgendwie, obwohl sie so oft die talentierteren und empathischeren Personen, zumindest in meinem Leben sind, werden immer so benachteiligt. Dann so, ey, euren Töchtern geht's doch gut. Ne? Also so ein bisschen als Satz an all die Patriarchen da draußen, solange ihr der Meinung seid, dass eure Töchter, dass es denen fantastisch geht, weil sie ein Haus, ein Auto und irgendwie genug Geld haben und irgendwie eure Werte erfüllt sind, dann ist der Rest, dann ist dieser ganze Feminismus-Quatsch ja für euch egal. So, das war der Gedanke dahinter. Und dann kam irgendwann Friedrich Merz um die Ecke und hat seinen Bullshit erzählt. Und dann hat es natürlich noch mal mehr Sinn gemacht. Und Finna und Lisa haben wir tatsächlich gefragt, weil wir beide kannten. Also Lisa kannte ich aus diesem Popcamp, von dem ich eben kurz erzählt habe. Und Finna ist schon länger tatsächlich irgendwie Freundin der Band und ja auch Hamburgerin. Und dann ist dieser Song so entstanden. Das ist tatsächlich auch der einzige Song, bei dem ich nur im Chorus mitgeschrieben habe. Und die Strophen sind komplett von Finna und Lisa, weil ich das ganz, ganz wichtig fand. Weil ich ja aus meinem Privileg heraus überhaupt gar nicht nachvollziehen und irgendwie vollumfänglich verstehen kann, wie es einer Frau geht. So, und deswegen haben die beiden das gemacht und sehr, sehr gut, wie ich finde. Ja.
Damit hast du auch gleich schon eine Frage von mir direkt beantwortet.
Ach, nämlich, sorry.
Macht nichts, ist doch super, brauche ich sie nicht zu stellen. Also die Entstehung des Textes, den Blickwinkel eben aus der Sicht aufzunehmen, was man, ja, wo du vollkommen recht hast, was man denjenigen auch überlassen soll, die damit zu tun haben und nicht in der privilegierten Rolle sind, die du in dem Moment eingenommen hättest.
Absolut. Ich werde das ja niemals schnallen können. Ich bin ein weißer, heterosexueller Mann. Ich kann nicht mehr Privilegien in meinem Leben haben. Ich kann es mir selber nicht einfacher machen. Ne? Was soll mir schon passieren? So. Und deswegen, ich kann das versuchen nachzuvollziehen und ich finde es scheiße, wie es läuft. Aber ich werde niemals so akkurat erzählen können, wie es wirklich ist, wie die beiden das machen.
Nun ist die Musik dann Rap-lastig, was jetzt nicht ein großes Merkmal eurer Musik ansonsten ist. Heißt das, dass die beiden auch noch mehr als nur den Text gemacht haben? Sind die auch sehr stark bei der Musik beteiligt gewesen? Oder habt ihr da so rumgeschraubt und dann denen vorgelegt, wir brauchen Text?
Naja, also der Song selber hat schon zum Rap mal eingeladen. So das Playback, das Sascha da oder das Instrumental, das Sascha da geschrieben hat, das war schon so, dass man irgendwie recht rhythmisch irgendwie da drauf arbeiten musste. So, das kann ich auch gar nicht gut. Das wäre aber echt albern geworden. Ich habe es am Anfang versucht. Am Anfang war es nur Lisa und ich habe in der zweiten Strophe versucht zu rappen und es war totaler Müll und totaler Quatsch. Und dann haben wir Finna gefragt, was echt die beste Idee war. Aber klar, ey, also ich finde, ein Feature wird erst dann besonders gut und besonders schön und vor allen Dingen auch besonders sinnvoll, wenn die Person, die da featured oder die Personen auch die Freiheit haben, sich da künstlerisch reinzubringen, auf jeden Fall.
Macht es deswegen auch sehr einzigartig auf der Platte, nicht nur, aber auch für euch, weil so in der Richtung, weder von der Musik, ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwann mal ein Feature gehabt, direkt auf dem Album, kann ich so gar nicht dran erinnern.
Doch, tatsächlich auch mal mit einem Rapper. Wir hatten mal Ferris MC und Jennifer Weist. Ja. Und Ingo von Do Nots, Guido von Do Nots und so. Aber das ist ein Feature, aber das ist auch, war auch quasi wie eine Klassenfahrt. Also die gehören eh irgendwie in die Geschichte der Band, weil die uns so wahnsinnig viel schon Gutes getan haben und geholfen haben und so. Ja.
Ja, habe ich gerade gesehen, dass ihr jetzt da auch noch zusätzlich auf ihrem Münster Slam spielt, zusammen mit den Edge Blocks als drittes noch. Kam jetzt kürzlich raus, dass ihr da auch seid. Passt ja dann sehr. Also die Verbindung, wenn die da ist, sehr, sehr, sehr schön. Ihr habt einen Song, der für mich erstmal einen sehr verstörenden Einstieg hat. Rein textlich gesehen. Und das ist Neunkirchner Wald.
Okay, ja. Ist mal was anderes, ne?
Ja, ist mal was anderes. Also es geht, das Bild, was einem im Kopf entsteht, ist tatsächlich die Person mit den Händen auf den Rücken gebunden. Ich weiß nicht, ob wir von nackt sind, keine Ahnung, nee, glaube ich nicht. Auf alle Fälle irgendwie keine sehr schöne Szene. Sehr drastischer Einstieg. Welches Thema steckt, also es geht um einen Menschen, der aus welchen Gründen noch immer nicht mehr da ist. So habe ich das jetzt mal aufgenommen, auch wenn der Einstieg jetzt sehr drastisch ist. Ist das das zentrale Thema oder hast du einen ganz speziellen Punkt, gibt es da eine ganz spezielle Erfahrung, wo du nochmal drauf zurückgreifst?
Nee, tatsächlich, also ich habe das große Glück und ich glaube auch mein kompletter Freundeskreis hat das große Glück, noch nie irgendwie eine Einführung bei gewohnt zu haben. Das konnten wir uns alle bisher ersparen. Das ist so ein bisschen, man muss sich ja auch manchmal neue Szenarien suchen. Ne? Am Ende ist es ein Song, da geht es genau so, wie du es gesagt hast, ums Vermissen. Wir haben schon wahnsinnig viele Songs über das Vermissen geschrieben und das ist auch gut so, da schreibe ich wahrscheinlich auch noch 20 Stück von, also Texte. Aber diesmal hat mich das Bild irgendwie so ein bisschen fasziniert. Ich fand das spannend. Und ich sag ja auch dann aber auch recht bald, ne? Also ich träumte, sie haben dich gefunden, die Hände zum Rücken gebunden und nackt. So ein klassisches irgendwie Tatort-Entführungsszenario. Jemand liegt in so einer Waldhütte und ist da irgendwie gefesselt. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, dass ich einem Freund sage, in dem Fall ist es Michi. Michi Lud ist der Sänger von Microboy, dass wir irgendwie so lange schon nichts mehr von ihm gehört haben, dass er genauso gut, also könnte genauso gut sein, dass ihn irgendjemand entführt hat oder so, weil er einfach nicht zu erreichen war zu dem Zeitpunkt. Und das, daher kommt das. Das Schöne ist, dass wir dann Michi irgendwann erreicht haben und auch mit dem zusammen einen Song fürs neue Album geschrieben haben. Und dann konnten wir ihm Neunkircher Wald zeigen und er fand es, glaube ich, ganz gut, Teil eines Entführungsszenarios zu sein.
Für mich hat es auch weniger dieses Entführungsszenario gehabt mit dem erschreckenden Bild, was erstmal im Kopf erzeugt wurde, sondern eher auch dieses sich melden. Auch es gibt ja Leute, die tauchen aus welchen Gründen auch immer ab oder verschwinden aus einem Leben. Ja. Warum auch immer, weil man sich auseinandergelebt hat oder keine Ahnung. Und trotzdem denkt man an den nach einer gewissen Zeit und denkt so, was macht der jetzt gerade? Melde dich doch mal. Also in diese Richtung geht das für mich so ein bisschen.
Genau. So ist es.
Deine Steilvorlage damit von eben noch zu nehmen, welchen Song habt ihr denn zusammen noch geschrieben?
Paul McCartney stirbt.
Ah, den habe ich als nächstes auf dem Zettel. Das trifft sich sehr gut. Weil
Überleitung.
Als ich den Tracknamen gelesen habe, Paul McCartney stirbt, ohne dass ich irgendwas gehört habe, dachte ich erst mal, okay, was kommt jetzt? Letztendlich ist es ein Song über die Freundschaft, würde ich jetzt sagen.
Genau. Es ist auch wieder ein Freundschaftssong. Es ist ein Song, also der Gedanke ist, also auch da eine Zeile einfach, das erklärt es am einfachsten, ist, ich möchte so gern noch bei Verstand sein, wenn Paul McCartney stirbt. Und wenn Paul McCartney stirbt, will ich an deiner Hand heulen, weil immer alles endlich wird. Und da genau darum geht's. Ey, wenn du als Musiker irgendwie, also wie gesagt, ich bin 81 geboren, Paul McCartney war einfach schon immer da und auch immer präsent. Du kannst ja nicht durch diese Welt laufen, ohne zu wissen, wer die Beatles waren. Also vielleicht gibt es mittlerweile ein paar Leute, weil es dann doch schon ein bisschen her ist. Aber zu dem Zeitpunkt waren die ja noch verhältnismäßig frisch so. Und Paul McCartney war schon immer da. Und ich kann mir eine Welt ohne Paul McCartney nicht vorstellen. Das ist wäre wie eine Welt ohne, also es wird, wäre, als würde jemand kommen und sagen, ach so, sind übrigens alle Elefanten ausgestorben oder so. Oder ach, gibt jetzt keine Vögel mehr. Weißt du, das ist ähnlich wie Paul McCartney ist plötzlich weg und darum geht es in dem Song eben, also ey, wenn der irgendwann stirbt, weil wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen, obwohl der ja jetzt auch noch mit paar 80 auf Tour geht, dann möchte ich, dass du bei mir bist, weil ich brauche dich dann. So, das ist das Ding, genau. Ja.
Also der hält sich wirklich sehr, sehr wacker, also hat gerade wieder ein neues Album rausgebracht und Tour angekündigt oder ist sogar schon wieder, wo ich mir denke, okay, Hut ab. Unabhängig von der Leistung, das im Alter so machen, auch die Kreativität, die er immer noch an den Tag legt und nicht einfach nur raushaut, weil er bräuchte es ja nicht mehr. Also ich glaube, das bräuchte er seinen Beatles eigentlich schon nicht mehr wegen dem Geld oder so. Also,
ja, nee, ja, ich
ganz,
glaube.
Ganz mal außen vor, der macht einfach nur aus Spaß an der Freude, würde man so sagen.
Ey, und er macht's auch immer noch gut. Ich habe neulich so ein Video von Guns N' Roses live gesehen, wo ich dachte, boah, Leute, oder boah, Axel im Speziellen, ey, es ist doch okay. So, such dir doch ein schönes Hobby. Oder Scorpions, wo man auch wirklich denkt, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, ob das noch sein muss. Und das mein ich voller Respekt, sind fantastische Musiker und tolle Leute irgendwie. Na, oder tolle Leute, weiß ich nicht, aber fantastische Musiker. Und ey, Paul McCartney, den habe ich neulich noch irgendwo hier als Stephen Colbert seine letzte Sendung irgendwie hatte, hat der mit ein paar Leuten zusammen da gesungen. Und ich dachte, Alter, wie kann man denn in dem Alter noch so am Start sein? Irrsinn, absoluter Irrsinn, ja.
Ja, also von daher wird sich hoffentlich der Zeitpunkt, dass das dann mal passiert, herauszögern. Und
hoffentlich.
Du hast einen Song geschrieben, der vielleicht genau aus dem Zeitraum rauskommt, wo du gerade stehst. Ich weiß es doch auch nicht. Das heißt, wirklich schon einiges erlebt. Ja, nicht mehr ganz so jung, du hast selber gesagt, 81 geboren, kann man natürlich ausrechnen, wie alt du bist. Einiges erlebt und trotzdem auf nichts eine Antwort oder nicht auf alles eine Antwort, wo man ja immer denkt, die älteren Leute müssen doch eigentlich alles wissen. Geht mir zumindest immer so. Ich arbeite mit Jugendlichen und die denken ja wahrscheinlich auch noch, ich habe es vorher erfunden. Ich weiß es nicht genau.
Hast du? Aber, ich weiß es nicht.
Nee, aber es ist tatsächlich so. Ich finde ihn sehr, sehr ansprechend, weil er so ehrlich ist.
Das, ja, genau. Also es ist auch wieder so ein Beziehungssong, aber das muss auch nicht zwingend eine Liebesbeziehung sein. Das ist so ein bisschen das, was wir eben schon mal hatten, dieses Auseinanderleben. Weißt du, dass man so selbstverständlich füreinander ist, dass irgendwann aus der Selbstverständlichkeit einfach so ein das, also das verpufft dann so. Dann ist man plötzlich weg. Und aber weil man eigentlich ja die ganze Zeit da war, so wie Paul McCartney beispielsweise, weiß man überhaupt nicht weiter. Man weiß gar nicht, was man jetzt daraus machen soll, weil da fehlt ja was. Auch wenn es vielleicht schlau war, dass das fehlt oder wie auch immer. Und darum geht es in dem Song, genau. Und also, ich glaube, wir haben den ja jetzt gerade als Single veröffentlicht und wir haben echt schon viel Feedback bekommen von Leuten, die wirklich sagen, boah, ich halte das für den besten Song auf der Platte oder bisher oder den besten Song, den ihr bisher veröffentlicht habt, wo ich mir denke, naja, vielleicht liegt es einfach wirklich daran, dass das so ein universelles Thema ist, weil das, ich kenne niemanden, vielleicht irgendwelche Eremiten, die ihr Leben lang im Wald verbracht haben, aber irgendwann kommt doch jeder Mensch mal an dem Punkt, an dem eine Beziehung einfach so plöpp macht und sich dann nicht mehr sinnvoll anfühlt, aber aus Gewohnheit oder Liebe oder wie auch immer möchte man unbedingt dran festhalten und genau darum geht's, ja.
Wir müssen über einen Song auf alle Fälle noch sprechen, ich das Album natürlich mehrmals komplett durchgehört habe und ich habe mich erstmal tierisch gefreut, auch dass ihr erstens, dass ihr weiter Musik macht, so und so, dass ihr auch vieles von den älteren Sachen wieder aufgegriffen habt, also teilweise wieder rockiger geworden seid, hat mich auch sehr angesprochen. Und dann kommt eben der letzte Song, immer noch auf das Leben in Klammern, der natürlich einen ganz, ganz klaren Bezug zu eurem ersten Album wieder hat, zu eurem tollen Song, der eben einfach nur auf das Leben heißt. Und deswegen muss ich damit auch nochmal darüber mit dir sprechen. Ist das nochmal so eine Bestandsaufnahme, so eine Verarbeitung von allen, trotz allem, was jetzt passiert ist, und sowohl mit der Band, mit dir und auch dem Leben, wir haben gerade drüber gesprochen, in was für eine Welt wachsen die Kinder jetzt auf und so weiter. Ist es so dieser Erst-Recht-Song verbunden mit der Retrospektive auf ganz am Anfang?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist der ist gar nicht so global zu sehen, der Song für mich zumindest nicht. Ist schon ein sehr persönlicher Song, wo es auch, also für mich geht es in dem Lied um mich. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen so einem Ding aus, ey, ich habe eigentlich alles, wie gesagt, ich habe eine fantastische Tochter, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe Freunde, Freundinnen, die mir Sicherheit geben, die mich unterstützen und auch immer unterstützt haben. Und eigentlich bin ich kann ich mich sehr, sehr zufrieden und glücklich schätzen für das, was ich habe und für das, was ich auch bin. Ey, guck mal, wie absurd das ist, dass ich jetzt nach 15 Jahren immer noch diesen Beruf habe. So, also 25 Jahre mit der Band, aber 15 Jahre, in denen ich meinen Lebensunterhalt mit Musik bestreite. Das ist total irre. Also ich konnte mir das niemals vorstellen, dass das passiert. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch lange, lange Jahre eine Angststörung. Ich habe ganz, ganz oft gedacht, ich würde jeden Moment sterben. Ich habe seit vielen, vielen Jahren chronische Schmerzen. Ich bin mittlerweile ein Morphinpatient, also ich muss stärkste Schmerzmittel dagegen nehmen. Das wird auch niemals wirklich gut. Und das ist so genau die Gemengelage, in der ich mich befinde und in der sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen befinden. Ich kenne ganz wenig Menschen, deren Leben wirklich einfach easy so vor sich hin perlt. Und die sind dann nicht zufrieden, weil ihr Leben so easy vor sich hin perlt. Und das ist dieser absolut nicht zu brechende Optimismus, der auch in jedem Jupiter Jones Album immer drin gesteckt hat. Von Kopf hoch und Arsch in den Sattel über all die anderen Songs bis jetzt hin zu immer noch, ist halt dieses Ding von wegen, ey, ja, es ist zwischendrin super räudig und echt ätzend, aber wir sagen trotzdem immer noch und lass mal weitermachen, auch wenn es schwierig ist. Was ich immer schwierig finde, ist zu sagen, das kann ja jeder so. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die können das leider nicht. Aber da wir das können und da wir da auch dran glauben, haben wir das zu diesem Song gemacht, ja.
Wird's, also ich weiß aus Konzerterfahrung von euch, dass Auf das Leben ja, war eigentlich ja immer dabei, ist ganz oft auch als Abschlusslied gespielt worden von dir, kann ich mich erinnern. Wird immer noch das Ganze jetzt ersetzen, weil ich finde, der steigert sich so schön, dieser ruhige akustische Anfang und dann zum Schluss lädt er quasi zum Mitsingen ein. Also das
Ja.
wäre jetzt, wenn wir jetzt an den Tourgedanken aufgreifen, für mich, so, das könnte dann, ja nicht der Ersatz, vielleicht spielen wir es auch hintereinander, nee, das wäre wahrscheinlich zu komisch. Dann müsst ihr ja selber wissen, was ihr macht. Aber für mich wäre es ein perfekter Abschluss von so einem Konzert. Gehen die
Ja,
Gedanken
irgendwie
in die
schon, ne?
Richtung?
Ja, schon. Also das war auf jeden Fall klar, dass der Song auf jeden Fall entweder der erste, was auch irgendwie ganz charmant gewesen wäre, weil der Song fängt an mit, eigentlich fängt es immer so an, dass das entweder der erste oder der letzte Song werden muss. Und da wir so ein bisschen, wir wollten ein bisschen tanzbarer rein, deswegen haben wir den nicht als ersten, sondern als letzten gesetzt. Und ja, ich glaube, wenn wir den live spielen, kann ich mir den auch nur ganz, ganz hinten vorstellen. Das ist so ein Ding. Der steigert sich so schön rein und da kann man sich wirklich noch mal einmal kurz in die Arme fallen. Das Publikum einander und wir dem Publikum und die uns und wie auch immer. Und dann kann man danach beruhigt, glaube ich, ins Bettchen gehen. Also von daher könntest du recht haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, also unsere Tourproben finden in den 3 Tagen, bevor die Tour losgeht, statt. Und dann wird sich erst alles entscheiden. Aber ich nehme das mal so mit.
Ja, sind wir beim kleinen Werbeblock nämlich angelangt. Bei dem Album wird es mit Sicherheit als Vinyl geben, hoffe ich mal.
Ja,
Da gehe ich mal von
oh.
aus. Macht ihr noch CDs wahrscheinlich auch?
Ja, musste. Also wenn es nach mir ging, gäbe es keine CDs mehr, weil ich die für völlig, völlig überholt halte. Aber ja, wir machen auch CDs, klar. Ich
Ja.
möchte auch niemandem ans Bein pinkeln, der noch CDs kauft. Danke fürs CD-Kaufen.
Genau, ich habe die Aussage kommt von vielen, gerade auf Konzerten wird das auch gerne noch mitgenommen.
Ja.
Was viel wichtiger ist, wo wir gerade sagen, Konzerte, ihr macht auch einen gar nicht mal so kleinen Konzertblock.
Ja.
Der startet im September, richtig?
Genau. Und dann sind wir, glaube ich, fast 3 Wochen oder sind wir 3 Wochen unterwegs und spielen fast 20 Shows oder so. Das ist auf jeden Fall ein ganzer Haufen, ja.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Also ich. Da kann man natürlich einfach nur sagen, Zuhörer, guckt überall nach, Social Media, sonst irgendwo. Die Tourpläne gibt es schon überall. Meine Empfehlung wie immer, kauft vorher die Tickets, wartet nicht ab, ob ihr gerade den Tag Lust habt oder nicht, sondern kauft sie einfach. Es sei denn, es gibt schon irgendwelche Shows, die ausverkauft sind. Dann habt ihr Pech gehabt. Habt ihr schon ausverkaufte Shows oder?
Die erste Show in Worpswede, die ist tatsächlich jetzt kurz vor Schicht. Das ist in Worpswede in der legendären Music Hall da. Das ist
Ja,
so cool.
das wäre dann tatsächlich mein Punkt, wo ich dann hinkommen
Ja,
würde. Das
du
ist
kommst ja aber
unbedingt.
auf die Gästeliste, das weißt ja
Ja, aber für voll
auch.
ist das für mich wichtig.
Ja, das wird. Wir haben jetzt heute, Stand heute, ich habe gerade noch eine Nachricht bekommen, 15 Tickets sind jetzt noch da. Also es wird
Ja,
eng.
wie cool. Sehr
Ja.
schön. Sehr schöne Location, kann ich nur sagen.
Wunderbar,
Bin ich
ja.
schon öfters gewesen und ist zum Glück auch nicht ganz so weit von mir weg. Aber es gibt auch ganz viele andere schöne Locations. Also guckt da einfach mal in den Tourplan rein und schaut euch das Ganze an. Werdet ihr in der üblichen Besetzung, also mit Nina Müller und so weiter spielen? Weil die
Ja,
ist ja auch
genau.
dieser Moment auch sehr, sehr busy
Mit Gessi, ne?
mit
Und
Egessi und
Wim.
ihr macht gerade ihr eigenes Album. Die kommt
Ja.
auch noch zu mir im Podcast mit ihrem eigenen Album dann.
Ja,
Also
schön.
schön, dass ihr es schafft, dann immer wieder auch die Touren so zu planen. Wenn Musiker so ausgeführt sind und das so toll machen, ist es natürlich auch für die schön. Muss aber auch für euch passen.
Ja, voll. Nee, aber Nina ist auf jeden Fall mit dabei. Ich halte Nina für ein unglaubliches Geschenk, menschlich wie musikalisch für diese Band. Wir haben einen Bassisten, der Herdplatten-Herbert heißt. Wie viel besser soll es denn noch laufen? Und wir haben Lars Watermann von Schrottgrenze am Schlagzeug tatsächlich. Und das ist so eine geile Besetzung. Ich sag's dir, es macht so Bock mit den Leuten. Das hat so viel Bums und so viel Freude, dass ich jedes Mal wieder glücklich bin, mit denen auf die Bühne gehen zu dürfen. Das ist richtig gut. Ja.
Ja, muss ich mir sofort mal gucken, wann der Termin in Worpswede ist und ganz dick im Kalender anstreichen, weil ich muss euch unbedingt wieder live sehen. Ist jetzt schon wieder 3 Jahre her. Äh,
Na, guck,
wird,
ja, dann
wird,
wird's Zeit.
wird, wird wieder Zeit. Ich bedanke mich recht herzlich
Sehr
bei
gerne.
dir. Du hast noch viel vor. Du hast auch noch, kann man nur ganz kurz erwähnen, du schreibst einen Roman.
Genau, mein erster Roman kommt jetzt, ja.
Den hast
Oder was
du
heißt, kommt nächstes Jahr, ja.
hast du per Crowdfunding die Kohle auftreiben können, habe ich schon gesehen. Sehr schön. Wird also definitiv kommen. Das nur mal so nebenbei. Also du bist wirklich busy, wie du das alles schaffst. Gespannt. Vielleicht können wir uns irgendwann noch über den Roman unterhalten. Dann kannst du erzählen, wie du alles unter einem Hut gekriegt hast.
Ja, da kann ich ganz jetzt schon schnell was zu sagen. So ein Musikerdasein, das ist schon auch manchmal echt richtig anstrengend, aber gerade auf Tour und so hast du so viel Zeit totzuschlagen, weil du ja immer, wir fahren mit dem Nightliner, wir kommen morgens immer irgendwo an und dann ist irgendwann Mittag Soundcheck und abends um 8 die Show und dazwischen sind echt ein paar Stündchen, in denen man auch ruhig mal einen Roman schreiben kann, zum Beispiel.
Auch, okay. Das müsste dann aber heißen zwischen den Konzerten.
Ja, genau. Aber es wird hat nichts mit Musik zu tun. Es
Nein.
wird ein bisschen anders, ja.
Okay, also dir recht herzlichen Dank für die ganz vielen tollen Informationen, auch Erklärungen zu den Songs und allem drumherum. Und ja, viel Spaß bei der Tour, viel Erfolg mit dem Album. Und den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Tschüssi und auch dir ganz lieben Dank für die Einladung und all das.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.